Herr Dr. Oehring, Sie waren in diesen Tagen in Kairo. Nach Erstürmung der israelischen Botschaft bemühen sich die ägyptische und israelische Regierung nun um Deeskalation. Was haben Sie denn von der Situation dort mitbekommen?
Also von den Übergriffen auf die israelische Botschaft habe ich schlicht und ergreifend gar nichts mitbekommen. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich in der Gegend an dem Abend war. Aber man hat in dieser Gegend eigentlich unmittelbar von diesen Geschehnissen an der israelischen Botschaft nichts mitbekommen. Die Stadt Kairo ist eine sehr große Stadt und selbst der Lärm solcher Angriffe verflüchtigt sich dann irgendwo. Was in dem Zusammenhang interessant ist, das ist, dass es zuvor eine große Demonstration auf dem Tahrirplatz gegeben hat und die Unzufriedenheit der Menschen in Ägypten mit dem, was das momentane Regime, eine vom Militär eingesetzte Regierung, bisher geleistet hat, sehr groß ist. Die Armee hatte ganz offensichtlich auch Angst, dass es zu massiven Ausschreitungen kommen würde am Tahrirplatz, um den Tahrirplatz herum. Der war abgeriegelt weitgehend und die Menschen sind dann auch vom Tahrirplatz wieder weggegangen und ein Teil der Demonstranten ist dann Richtung israelische Botschaft gezogen. Wobei man davon ausgehen muss, dass die Herrschenden das durchaus zugelassen haben, um den aufgebrachten Demonstranten die Möglichkeit zu geben, irgendwo ihr Mütchen zu kühlen. Und das haben sie ja dann auch an der schlecht bewachten und schlecht gesicherten israelischen Botschaft getan.
Also würden Sie sagen, das war nur ein schwerer Ausrutscher in den Wirren des arabischen Frühlings und kein Zeichen der Verschlechterung der bilateralen Beziehungen zwischen diesen beiden Ländern?
Also nach allem, was man schon zu dem Zeitpunkt unmittelbar danach in Kairo gehört hat, hat die Regierung Ägyptens kein Interesse an einer Verschlechterung der Beziehungen zu Israel. De facto muss man ja sagen, ist die jetzige Regierung im Grunde genommen eigentlich eine Regierung, die durchaus aus dem Bereich der alten Regierung stammt. Es sind ja keine Revolutionäre an der Macht, sondern es sind Menschen aus der Macht, die natürlich vorher auch schon im Dienst des Regimes größtenteils gestanden sind. Insbesondere natürlich der oberste Militärrat ist Teil der Armee, die das Land seit 60 Jahren von Nasser über Sadat bis Mubarak beherrscht hat. Und diese Armeeführung hat, so scheint es zumindest, kein wirkliches Interesse an einer grundlegenden Verschlechterung der Beziehungen zu Israel.
Sie sprachen von Unzufriedenheit des Volkes. Was sind denn da die Kritikpunkte der Demonstrierenden gegen den herrschenden Militärrat?
Das Grundproblem, nicht nur in Ägypten, sondern in allen Ländern des arabischen Frühlings, ist natürlich, dass die Erwartungen der Menschen im Verfolg dieser Umbrüche gewaltig sind. Sie wollen Freiheit, diese Freiheit gibt es teilweise auch. Man hört dann aber, dass zum Beispiel der Geheimdienst, den es so nicht mehr gibt, dass der jetzt in anderer Form weiter besteht, dass auch die Akteure, die sich um die entsprechenden Fragestellungen kümmern, genau die gleichen sind wie vor dem Beginn des arabischen Frühlings. Man sieht, dass die Wirtschaft faktisch da niederliegt. Man hört, dass das Regime schon die letzten Nahrungsmittelvorräte, die irgendwo gebunkert waren, praktisch auf den Markt haben werfen müssen, um sicherzustellen, dass die Preise nicht explodieren und das Volk noch genügend Nahrung bekommt, insbesondere natürlich die arme Bevölkerung. In den Supermärkten können sie natürlich alles kaufen, was teuer und gut ist, aber das interessiert natürlich den Großteil der Bevölkerung nicht. Die wollen ganz einfache Sachen und da muss das Regime eben zusehen, dass es das tatsächlich zu einem vertretbaren Preis auch weiterhin gibt. Das ist zum Beispiel eins der großen Probleme. Ein großes Problem ist natürlich auch, dass es eine gewaltige Arbeitslosigkeit gibt, dass noch mehr Menschen als vor dem Umbruch keine Arbeit haben. Der Tourismus liegt praktisch vollkommen danieder, andere Wirtschaftszweige auch. Und da muss natürlich etwas dran getan werden. Die Menschen müssen wieder in Arbeit kommen. Sie müssen ihr Auskommen haben und sie müssen wirklich eine Perspektive haben, die ihnen zeigt, dass es Zukunft in Ägypten für sie gibt.
Man bekommt ja so den Eindruck, dass das Land nicht so richtig in Gang kommt, weil erst zunächst mal die Gerechtigkeit wiederhergestellt werden muss. In Kairo läuft derzeit der Prozess gegen Verantwortliche für die Gewalt gegen Demonstranten während der Proteste vom Januar. Wird da jetzt für Gerechtigkeit gesorgt oder wie ist das zu verstehen?
Man kann schon davon ausgehen, dass es grundsätzlich natürlich den Willen gibt, dass den Menschen, die Opfer geworden sind, dass denen Gerechtigkeit widerfährt. Man muss aber ganz klar darauf hinweisen, dass natürlich die laufenden Prozesse, unter anderem auch der gegen den bisherigen Staatspräsidenten Mubarak, dass das natürlich im höchsten Maße politische Prozesse sind. An den Richtern und Staatsanwälten, die diese Prozesse führen, wird keine Kritik geäußert, wird ihnen konzidiert, dass sie absolute Profis sind, dass sie die Richtigen sind für diese Verfahren. Aber die Dimension des politischen Prozesses ist eine wichtige und nicht zu vernachlässigende Dimension. Es wird ganz klar darauf hingewiesen von vielen Beobachtern, dass eine Verurteilung von Mubarak und auch der Minister, die mit ihm angeklagt sind, dass die zwar zu erwarten ist, dass es aber noch viele Überraschungen im Lauf dieser Prozesse geben kann, weil faktisch nicht nur dieses Regime auf der Anklagebank sitzt, sondern auch die Regime, die Regierungen im Westen, die dieses Regime unterstützt haben. Und einige der Angeklagten haben auch schon darauf hingewiesen, dass sie natürlich auch das sagen werden, was sie wissen im Hinblick auf die Beziehungen zum Beispiel zu den USA und zu anderen Ländern, dass das dann auch zur Sprache kommen wird. Und man muss davon ausgehen, dass das sowohl natürlich diesen betroffenen Ländern als auch der jetzigen Regierung in Kairo durchaus unangenehm sein kann. Und dass man natürlich auch von Seiten der derzeitigen Regierung, der derzeitigen Herrscher in Kairo durchaus danach trachten wird, soweit als möglich zu viele Eröffnungen über das, was in der Vergangenheit zwischen den verschiedenen Beteiligten auch im internationalen Zusammenhang gelaufen ist, an die Öffentlichkeit geraten zu lassen.
Wie hat sich denn die Lage der Kopten in den letzten Monaten entwickelt? Der Militärrat hat ja nicht nur mehr Schutz für Botschaften jetzt aktuell zugesagt, er hat zuvor auch den Christen mehr Schutz für deren Einrichtungen versprochen. Was ist daraus geworden?
Tatsächlich ist es so, dass die meisten christlichen Einrichtungen, Kirchen etc., dass die natürlich bewacht werden von der Polizei. Das hat es aber vorher auch schon gegeben. Und der Schutz, den man sieht, wenn man den qualifizieren wollte, dann müsste man sagen, von den paar Polizisten mit ihren alten Maschinenpistolen ist im Grunde genommen am Ende nicht viel Schutz zu erwarten, wenn es tatsächlich zu massiven Übergriffen oder gar zu Bombenanschlägen auf entsprechende kirchliche Einrichtungen kommen sollte. Insgesamt muss man sagen, dass die Situation der christlichen Kirchen ganz allgemein, nicht nur der koptisch-orthodoxen und der koptisch-katholischen, sondern aller christlichen Kirchen momentan in der Schwebe ist und dass eigentlich auch von Seiten der Kirchen niemand eine abschließende Aussage in Bezug auf die Zukunft der Christen im Land wagt.
Wie weit ist man eigentlich mit der Verfassung und was wären denn nun konstruktive Schritte für eine neue Stabilität des Landes? Ich denke da natürlich jetzt auch an die Religionsfreiheit.
Also es wäre natürlich wünschenswert, wenn es am Ende eines langen Prozesses Religionsfreiheit in Ägypten geben würde, so wie wir sie hier kennen und wie sie auch in den internationalen Konventionen beschrieben wird, die Ägypten mit unterzeichnet hat. Bis dahin ist es aber auf jeden Fall noch ein langer Weg und die Frage ist auch, ob dieser Weg in der notwendigen Weise beschritten wird und ob es dann am Ende tatsächlich zu etwas kommen wird in der Verfassung, was wir als Religionsfreiheit beschreiben würden. Die Diskussion geht momentan um den zivilen Staat. Man vermeidet ausdrücklich Worte wie säkular oder gar laizistisch, weil die natürlich vom islamischen Establishment und insbesondere auch von der Muslimbruderschaft und den Salafisten als antireligiöse Ideen beschrieben werden. Und das wäre natürlich Gift mehr oder weniger im Hinblick auf die Diskussion, die man momentan führt. Es geht also um den zivilen Staat, um einen Staat, in dem es anders als in einem islamischen Staat Trennung von Religion und Staatswesen gibt. Ob das dann tatsächlich umgesetzt werden kann, das ist die große Frage. Es wird berichtet, dass selbst einige der Parteien aus dem Umfeld der Muslimbruderschaft sich verbal für einen solchen zivilen Staat stark machen. Die Frage ist aber, ob die Muslimbruderschaft, respektive die entsprechenden Parteien, ob die, wenn sie von einem zivilen Staat sprechen, genau das Gleiche meinen, wie die liberalen Parteien, die linken Parteien, die es in Ägypten natürlich auch gibt, die sich gemeinsam auch mit den Kirchen für einen zivilen Staat einsetzen.
Dazu noch eine allerletzte Frage, Herr Dr. Oehring. Wie groß ist denn eigentlich die Beteiligung der Christen am Aufbau einer neuen Gesellschaft, vielleicht auch an der Verfassung? Kennen Sie Beispiele aus der christlichen Gemeinschaft von Gläubigen, die unmittelbar daran beteiligt sind?
Also in dem Gremium, das momentan die Verfassung ausarbeitet, ist ein einziger orthodoxer Christ, der vorher ein hoher Richter war, also der durchaus ein Fachmann ist. Aber er sieht sich natürlich auch in diesem Gremium einer Mehrheit von Menschen gegenüber, die Muslime sind. Und es ist auch eine nennenswerte Zahl von Personen in diesem Gremium, die der Muslimbruderschaft nahestehen. Also insofern ist natürlich fraglich, ob dieser eine Christ tatsächlich viel bewirken kann in diesem Gremium, das die neue Verfassung ausarbeiten soll. Insgesamt muss man sagen, dass von vielen Leuten natürlich die größte der christlichen Kirchen in Ägypten mit als Teil des Problems im Hinblick auf einen grundlegenden Wandel in Ägypten angesehen wird. Die koptisch-orthodoxe Kirche ist ein sehr statischer, monolithischer Block, der von oben herab, manche sagen, fast schon in diktatorischer Weise regiert wird und wo es eigentlich vom Establishment, von Papst Schenouda und auch von vielen Bischöfen her eigentlich wenig offene Neigung gibt, sich an grundlegenden Diskussionen über eine Veränderung der Staatlichkeit in Ägypten zu beteiligen. Tatsächlich ist es natürlich so, dass in den anderen Kirchen und auch im Kirchenvolk der koptisch-orthodoxen Kirche es einen Aufbruch gibt. Sehr viele sind mit dem, was das Establishment vorgibt, das Kirchenestablishment vorgibt, nicht zufrieden, stellen sich auch ganz offen dagegen und bewegen sich in ganz vielen Gesprächskontexten, wo es tatsächlich um die Zukunft des Landes geht. Die Frage ist einfach, wann die koptisch-orthodoxe Kirche die Zeichen der Zeit erkennt und sich praktisch mit den Gläubigen verbündet und nicht weiterhin von den Gläubigen erwartet, dass die das tun, was die Kirchenobrigkeit will, also sich mit den Gläubigen verbündet und gemeinsam mit ihnen, gemeinsam mit den anderen Kirchen und deren Gläubigen sich an den Diskussionen, an den offenen und interessanten Diskussionen beteiligt, die Ägypten tatsächlich zu einem ganz anderen Staat werden lassen können, als wir ihn bisher gekannt haben, zu einem freien, einem demokratischen Staat, in dem es vielleicht am Ende, nach einer langen Zeit, auch etwas geben kann, was dem entspricht, was wir hier als Religionsfreiheit kennen.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzung.